Wir haben in den letzten 2 Wochen über den Anfang des Gebets, das Vater Unser, nachgedacht zusammen. Wir haben uns die ersten 2 Sätze angeschaut. Vater Unser im Himmel war der erste Sonntag und geheiligt werde dein Name war der zweite Sonntag. Ich will jetzt nicht alles nochmal wiederholen, ich möchte nur ganz kurz einen Einblick geben in das, was wir gedacht haben, so ganz übergreifend. Zunächst mal ging es darum zu wissen, dass Gott wirklich der Vater ist, dass Gott ihr Vater ist, wenn sie dieses Gebet so beten sollten. Dann dürfen wir wissen, dass er als Vater mit uns umgeht, dass er liebevoll mit uns umgeht, dass er uns als seine Kinder lieb hat, wenn er unser Vater ist. Dann war aber auch wichtig zu sehen, dass Gott Vater ist, aber dass er auch im Himmel thront. Dass er Gott ist und dass er als Gott heilig ist und dass er Anspruch auf uns hat. Und dass wir ihn dann eben auch heiligen sollen. Ich werde jetzt nicht noch mehr darüber sagen. Wenn Sie das interessiert, kann man reinhören in eine Kassette oder sich selbst weiter Gedanken machen. Wichtig an diesem Gebet war auf jeden Fall grundsätzlich zu sehen, dass Jesus Christus die Jünger das Beten lehren will. Er will sie nicht ein Gebet lehren, was man dann beten kann, immer wieder. Das kann man natürlich tun. Aber sein Grundanliegen ist es, uns durch dieses Gebet zu zeigen, wie wir denn beten sollen. Dass wir anhand dieses Gebetes lernen, wie Gott sich unser Gebet vorstellt. Und darum soll es auch heute gehen. Wir machen weiter mit dem Vater Unser. Zunächst eine Frage an Sie. Wissen Sie, was Jesus gepredigt hat, als er hier auf der Erde war? Was so sein Schlagwort war? Wie Sie seine Predigt auf der Erde zusammenfassen würden? Wer jetzt weiterdenkt und überlegt, wie das Vaterunser weitergeht, der weiß wahrscheinlich die Antwort. Jesus selbst hat es nicht immer nur das Evangelium genannt oder eine Bekehrungspredigt oder sowas, sondern er hat vom Reich Gottes gesprochen. Matthäus nennt es das Reich der Himmel, das ist das Gleiche. Und im Johannesevangelium lesen wir dann vom ewigen Leben, was auch direkt damit zusammenhängt. Die Botschaft Jesu war, dass man in das Reich Gottes hineinkommen soll und dass man im Reich Gottes leben soll. Und jetzt kommen wir und beten, dein Reich komme. Wir haben das doch sicher auch schon einmal gebetet, oder? Was meinen Sie damit? Die Frage stelle ich jetzt fast jeden Sonntag. Was meinen Sie eigentlich damit, wenn Sie das so sagen? Gerade wenn man die Einleitung zum Vater Unser liest, dort in Matthäus 6, merkt man, dass Jesus Christus immens was dagegen hat, wenn man heuchelt, wenn man hohle Worte macht. Was meinen wir damit? Dein Reich komme. Wir wollen uns darüber jetzt Gedanken machen. Ich möchte Sie gerne mit hineinnehmen in das, was dahinter steckt, wenn man so etwas sagt. Beziehungsweise, wie wenn wir von Jesus lernen wollen zu beten, wie wir das wirklich konkret machen können, was er da sagt. Was dahinter steckt und wie wir das konkret beten können, ganz persönlich, wenn wir so beten wollen, wie er das uns gelehrt hat. Wenn Sie das Wort Reich lesen, dann überkommt manche schon mal ein angenehmes Kribbeln. Und das ist vielleicht auch ganz gut so. Wir müssen uns überlegen, was eigentlich hinter diesem Wort Reich steckt. Wir haben eben schon gesagt, das Reich der Himmel, so nennt Matthäus es, und ewiges Leben, so nennt Johannes das, was er dem gleichsetzt, dem Reich Gottes. Aber wenn man das Wort selbst anguckt, dann kann man eigentlich sagen, dass es auch die Königsherrschaft ist. Es geht also nicht um irgendein geografisches Gebiet mit irgendwelchen Grenzen, wo dann jemand was zu sagen hat, sondern es geht vielmehr um den Charakter dessen, was da passiert. Das Reich Gottes ist die Königsherrschaft Gottes. Die Herrschaft Gottes. Aber wo? Und wie? Wir beten, richte du deine Königsherrschaft auf. Breite du deine Königsherrschaft aus. Das ist das, was wir eigentlich sagen, wenn wir beten, dein Reich komme. Und wie soll das jetzt geschehen? Wie soll Gott sein Reich ausbreiten, seine Königsherrschaft ausbreiten? Der erste Punkt, wenn wir beten, dein Reich komme, dann beten wir, dass Gott seine Herrschaft über die gesamte Erde sichtbar antritt und in Herrlichkeit regiert. Dass er der Auflehnung der Rebellion gegen sich ein Ende macht. Wir beten, dass Gott sichtbar seine Herrschaft ausübt. Dass er all dem, was gegen Gott gerichtet ist, was gegen ihn gerichtet ist, ein Ende macht. Erinnern Sie sich, dass das was war, was die Juden zur Zeit Jesu sehr stark bewegt hat? Dass das eigentlich das war, was sie sich von diesem Jesus Christus erhofft hatten, als sie merkten, der steht besonders in Kontakt mit Gott? Gott dem Vater? Da haben sie erwartet, dass er die Römer zerschlägt, die römische Herrschaft, dass er als König in Israel regiert, so wie David früher. Sie haben erwartet, dass sich das Leben wirklich ändert und dass das Böse den Kopf abkriegt. Wenn wir beten, dein Reich komme, dann meinen wir damit, wenn wir es ehrlich meinen und wenn wir überlegen, was dahinter steckt, dass Jesus Christus wiederkommt und seine Herrschaft völlig klar macht für jeden und sich jeder darunter beugen muss. Wie wir vorhin in der Schriftlesung hörten, jedes Knie wird sich beugen. Da wird keiner sein, der wagt aufzustehen und gegen Jesus die Hand zu erheben. Ohne dass er niedergeschlagen wird. Das, was jetzt möglich ist, dass Menschen über Gott und über Jesus Christus lästern, wird dann nicht mehr sein. Wünschen Sie sich das? Haben Sie das schon mal gebetet? Herr Jesus, komm noch bald. Kommt das bei Ihnen vor? Jesus sagt, dass wir Grund haben, so zu beten. Vielleicht kennen Sie das Lied von Manfred Siebald, einem Liedermacher aus Mainz, einem Christen. Er hat einmal so gedichtet, wir beten laut, Herr, komm doch wieder und denken leise, jetzt noch nicht. Geht es Ihnen auch manchmal so? Wenn es einem so richtig rundum gut geht, wie man meint, ist es doch eigentlich schön hier und ich möchte vorher doch noch heiraten oder ich möchte vorher doch noch meine Enkel sehen oder ich gerade diese neue Stelle oder gerade das schöne Haus. Eigentlich ist doch rundum alles in Ordnung für so manchen. Herr, komm wieder, aber ein bisschen warten noch, okay? Wenn wir so beten, und das kommt uns vielleicht manchmal so durch, dann haben wir im Grunde genommen noch nicht begriffen, was eigentlich kommt, wenn Jesus wiederkommt. Haben wir denn wirklich das Verlangen danach, dass Gott wirklich regiert? Dass er wirklich Gott ist für jeden? Nicht, dass jeder ihn angenommen hat und gerettet wird, das heißt das nicht. Aber dass Gott wirklich richtet und dass das, was dann geschieht, ihm zur Ehre geschieht? Wollen wir Gott so verherrlichen, dass wir uns wünschen und wirklich darum ringen, dass jeder Gott verherrlicht? Gestehen wir ihm diese Würde und diese Ehre zu? Oder geht das irgendwie an uns vorbei? Wenn wir beten, dein Reich komme, dann wünschen wir uns, dass Jesus bald wiederkommt. Weil wir uns wünschen, dass diese Gemeinschaft mit ihm so richtig vollkommen wird. dass wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen dürfen? Oder ist Ihnen das unheimlich? Freuen Sie sich darauf? Oder geht es Ihnen wie dem Volk Israel, das sagte, Mose, geh du mal hin, das ist uns ein bisschen zu gewaltig und zu mulmig, das Ganze. Geh du mal auf den Berg und rede du mit Gott, aber der soll nicht mehr so direkt mit uns. Das halten wir irgendwie nicht aus. So ging es dem Volk Israel am Sinai. Wünschen Sie sich, Gott wirklich zu sehen? Wissen Sie, dass Sie dem standhalten können? Nicht, weil Sie so gut wären, sondern weil Gott Ihnen vergeben hat und weil er Sie geheiligt hat dadurch? Dein Reich komme. Wir beten, dass Gott seine Herrschaft über die gesamte Erde sichtbar antritt und in Herrlichkeit regiert, dass er der Auflehnung der Rebellion gegen sich ein Ende macht. Das ist eins, wofür wir beten sollen, so sagt Jesus. Aber ich möchte noch kurz etwas hinzufügen, weil das manchmal so kommt, wenn man über dieses Thema spricht und sagt, kannst du so richtig dafür beten, dass Jesus beikommt? Sagt er, ich wünsche mir das schon für mich. Aber ich habe ein paar, die kennen ihn noch nicht. Und irgendwie fällt es mir nicht leicht zu beten, Herr Jesus, komm doch wieder, wenn ich weiß, dann ist Schluss. Und dann gibt es keine Chance mehr, sein Verhältnis zu Jesus noch in Ordnung zu bringen. Wenn Sie sich wünschen, dass Jesus insofern nicht zu früh kommt, dann sind Sie nicht allein. Im 2. Petrusbrief 3, Vers 9 heißt es, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Gott hat diese gleiche Einstellung. Er ringt darum, dass alle mitkommen. Aber es wird der Zeitpunkt sagen, wo er sagt, das war's. Wird dieser Zeitpunkt kommen. Aber wir dürfen darin geborgen sein und trotzdem so beten, dass Jesus bald wiederkommt, weil wir wissen, dass Gott selbst so denkt. Dass er nicht leichtsinnig ein paar Minuten zu früh kommt, wenn man das so sagen wollte. Oder ein paar Tage zu früh kommt, weil jemand noch nicht begriffen hat, worum es geht. Wir dürfen auch diese Sorge auf Jesus werfen. Und dürfen frei werden dafür, wirklich darum zu beten, dass er bald kommt. Das Zweite, dein Reich komme, deine Königsherrschaft soll sich ausbreiten. Das heißt, wir beten, dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen und sich damit seiner Herrschaft unterstellen. Wenn wir möchten, dass Jesus seine Herrschaft ausbreitet, dann bedeutet das, dass wir uns wünschen, dass mehr und mehr Menschen sich dieser Herrschaft unterstellen, bevor Jesus wiederkommt. Also nicht nur das Zukünftige, sondern auch das, was jetzt schon geschehen kann und was Gott sich selbst wünscht. Dieser Heiland-Gott, der will, dass niemand verloren geht, sondern alle gerettet werden. Dein Reich komme, das heißt, dass Sie dafür beten wollen und dass Sie dafür beten, dass Menschen zum lebendigen Glauben an Jesus Christus finden. Tun wir das? Wie ernst ist uns diese Phrase, dein Reich komme? Wenn das wirklich unser innerster Wunsch ist, dass Jesu Herrschaft sich ausbreitet, dann sollte sich das an der Gewissenhaftigkeit zeigen, mit der wir für Menschen beten, die ihn noch nicht kennen. Oder sind wir vielleicht so auf uns bedacht, dass wir die Herrschaft Jesu mehr in Anspruch nehmen wollen für uns, das Gute, was da kommt, das Leid, was für uns aufhört, die Herrlichkeit, die wir mit ihm erleben dürfen, die Probleme, die er uns hier vielleicht lösen mag, denken wir und drehen wir uns um uns? Wenn wir von ganzem Herzen möchten, dass Gottes Reich sich ausbreitet, dann spiegelt sich das wieder darin, wie wir für andere beten. Wie ist das mit unserer Gebetsliste, falls Sie sowas haben? Das hat jetzt nichts mit Gesetzlichkeit zu tun. Aber manche Leute machen sich sowas, dass sie sich aufschreiben, an welchem Tag sie für wen beten möchten. Vielleicht einmal in der Woche. Wer ist das, den Sie kennen, der Jesus Christus noch nicht kennt? sind Sie gewissenhaft mit dabei, darum zu bitten, dass Jesus die Herrschaft übernimmt? Wir kommen zum dritten Punkt, der uns vielleicht jetzt wahrscheinlich am längsten beschäftigen wird, der vielleicht für uns auch, oder das hoffe ich, am aufrüttelndsten ist. Wenn Jesus seine Herrschaft ausbreiten will und wir darum beten, dass seine Königsherrschaft sich ausbreitet, dann bedeutet das einmal, dass er zukünftig wiederkommt, dann bedeutet es, dass mehr Menschen sich unter diese Herrschaft Jesu stellen. Und das bedeutet als drittes aber auch, dass wir als Christen in unserem Leben ihm mehr und mehr die Herrschaft übergeben. Es ist Heuchelei, wenn ich bete, dein Reich komme, aber nicht bereit bin, Jesus Christus wirklich die Herrschaft übernehmen zu lassen, in allen Bereichen meines Lebens. Darf Jesus Herr sein? Oder beten wir nur immer Herr? Oder klingt das vielleicht mehr nach Herr damit? Mit all dem, was wir uns wünschen? Das sind so Themen, die uns eigentlich irgendwie immer bewusst sind. Aber die Frage ist, wie wir damit ganz persönlich umgehen. Wann haben Sie sich das letzte Mal Gedanken darüber gemacht, inwieweit Jesus Christus wirklich Herr in Ihrem Leben ist? Inwieweit er König ist? So richtig. Sich mal hingesetzt oder beim Autofahren überlegt, wie ist das eigentlich? Gibt es da was, was in meinem Leben nicht unter deiner Herrschaft steht? Im 1. Thessalonicher lesen wir, denn dies ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Das klingt jetzt ganz nach dem Anfang von dem Gebet des Vaterunser. Geheiligt werde dein Name. Aber eben auch dadurch, dass das Reich Gottes bei uns immer mehr zur Geltung kommt. Dass das Reich Gottes bei Ihnen ganz persönlich immer mehr zur Geltung kommt. Sie kennen vielleicht das Bild aus so kleinen Heftchen. Wir haben die öfter so kleine Gott persönlich kennenlernen. So grüne Dinger sind das. Das Bild, was ich meine, ist, wo beschrieben wird, wie man Jesus Christus als Erlöser und Herrn annimmt. Und dann ist da so ein Kreis. Und im ersten steht das Ich oder Ego auf dem Stuhl, auf dem Thron. Und im zweiten sehen wir das Ich daneben, neben diesem Stuhl und Jesus Christus auf dem Thron. Ich denke mal, dass die meisten theoretisch von uns genau wissen, worum es da geht und was das soll. Und dass wir das irgendwann gehört haben und vielleicht auch gebetet haben, Herr Jesu, ich möchte, dass du die Herrschaft in meinem Leben übernimmst. In diesem Gebet, in diesem Heftchen, was sehr hilfreich ist, heißt es, glaube ich, fast genauso. Ich bitte, dass du die Herrschaft in meinem Leben übernimmst. Ist uns das bewusst, dass zum Glauben immer gehört, dass Jesus Herr ist? Ich denke, heute ist es ganz oft so, dass Glaube bedeutet, man nimmt Erlösung in Anspruch. Ich lasse mir meine Sünden vergeben, dann bin ich im Reinen mit Gott. Und das stimmt. Aber das ist nicht der ganze Glaube. Glauben heißt, dass Jesus Herr ist. Erlösung brauche ich ja gerade von dem Unglauben, dass Gott bisher nicht Gott war in meinem Leben. Und wenn ich dann anfange zu glauben, dann bedeutet das, dass ich Gott als Herrn in meinem Leben akzeptiere, dass er wirklich Gott sein darf. Nicht nur, dass er ein bisschen mehr weiß als ich, dass er die Fähigkeit hat, mich zu behüten und zu beschützen und mich zu beschenken und dass ich das auch gerne in Anspruch nehme, sondern dass er das Sagen hat in meinem Leben. Die Erlösung von Schuld ist immer die Erlösung unter die Herrschaft Gottes. Und Glaube, der nur Vergebung der Schuld will und Problemlösung bei Jesus Christus sucht, ohne bereit ist, ihn als Herrn zu akzeptieren, ist kein rettender Glaube. Da macht man sich was vor. Wenn er betet, Herr Jesus, bitte erlöse mich von meinen Sünden, dass ich nicht die Schuld selbst tragen muss. Aber wer nicht wirklich mit der Haltung zu Jesus kommt, du bist Herr, der ist schlichtweg kein Christ, weil Jesus nicht sein Christus ist, nicht sein gesalbter König. Das klingt jetzt ein bisschen hart und vielleicht ein bisschen verwunderlich. Vor allen Dingen, weil man ja immer sagt, es ist alles Gnade und wir brauchen nur die Gnade Jesu in Anspruch zu nehmen. Aber die Gnade Jesu ist eben, dass er uns erlöst von Schuld, damit wir ihm dienen. Und dann geht es nicht darum, dass wir vollkommen sein müssten, um wirklich zu ihm zu gehören. Aber dass wir diese Grundhaltung haben, dass er unser Herr ist. Und dass wir um Vergebung dann wieder bitten, wo er nicht Herr sein durfte. Ganz konkret und praktisch in unserem Leben. Aber wer mit der Grundhaltung weiterlebt, nachdem er sowas gebetet hat, ich bestimme, was ich mache, ich weiß, was ich will und was ich tue, und ab und zu bete ich mal, wenn ich in Sorge komme, ob ich es dann alleine schaffe. Jesus ist nicht dazu gekommen, uns aus Miserien herauszuholen, aus menschlichen, kaputte Ehen zu flicken, kaputte Beziehungen wieder in Ordnung zu bringen. Er ist nicht gekommen, um uns von Krankheit zu erlösen, um uns das Leben schön zu machen. Er tut das, weil das zu seinem großen Ziel gehört, in vielen Dingen auch jetzt schon. Aber er ist gekommen, um uns dazu zu befreien, ihm zu dienen. Das Ziel Gottes ist Gottes Verherrlichung und nicht unser schönes Leben. Ist Ihnen das bewusst? Das Ziel Gottes ist Gottes Verherrlichung und nicht unser schönes Leben. Auch wenn Gott uns retten will in die Gemeinschaft mit ihm, dann ist das Ziel, dass wir dem nachkommen, wozu er uns geschaffen hat, nämlich ihn zu loben. Spiegelt sich das wieder in Ihren Gebeten? Oder drehen wir uns um uns selbst? Die Frage, die sich da jetzt für uns stellt, ist, wie wir selbst dazu kommen, wie Sie dazu kommen, dass Gott in Ihrem Leben immer mehr diese Herrschaft übernimmt. Wenn Sie grundsätzlich gesagt haben, Herr Jesus, ich bitte dich um Vergebung, ich bitte dich, dass du mich ins Reine bringst mit dem Vater und ich erkenne dich als meinen Herrn an, als der, der über mich das Sagen hat, dann heißt es, zu lernen und zu wachsen als Christ so zu leben, wie Jesus Christus das möchte und für uns gedacht hat. Da fing es an. Erlösung ist der Eintritt in das Reich Gottes. Aber dann sollen wir als Bürger des Reiches Gottes leben. Dann sollen wir unter der Herrschaft wirklich leben. Wie leben Sie das aus? Arbeiten Sie daran, dass Jesus Christus wirklich die Herrschaft hat? Im ersten Johannesbrief lesen wir, und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Wenn Sie den ersten Johannesbrief durchlesen, werden Sie merken, dass Johannes ganz deutlich beschreibt, dass Gemeinschaft mit Gott bedeutet, dass wir uns von Sünde trennen. Sind Sie bereit, sich dem Licht Gottes auszusetzen? In seinem Wort wirklich so zu lesen, dass sie merken, was Gott an ihnen noch ändern möchte? Sind wir bereit, nicht immer nur die gleichen Stellen wiederzulesen in der Bibel, mal was Neues aufzuschlagen? Sind wir bereit, nicht nur Altbekanntes in Stellen wiederzuentdecken, sondern weiter zu grübeln? Kennen Sie das auch, wenn Sie so persönlich die Bibel lesen? Vielleicht gibt es manche, die sogar wagen, mit einem Stift herumzustreichen, das Wichtige anzustreichen. Man liest es wieder und man kommt auf den Gedanken, den man hatte, und man kommt dazu, Gott zu loben und zu danken. Oder man merkt das Gleiche wieder, was man damals schon gemerkt hat. Aber sind wir wirklich bereit, daran zu arbeiten, dass Gott seine Herrschaft ausbreitet, indem wir uns mal bemühen, was er eigentlich sonst noch zu sagen hat? Ich habe in der letzten Woche eine Zeitschrift in die Hand bekommen von jemandem zum Thema Gebet. Und da hieß es, 5 gefährliche Gebete. Und ich denke, und warum man sie dennoch beten sollte oder so. Das erste Gebet, was da genannt wurde, hieß, Herr, erforsche mich. Schau mal nach, wie ich bin. Aus Psalm 139. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist und leite mich auf dem ewigen Weg. Jetzt kommt die Frage, lassen wir das eigentlich zu? Sind wir bereit, Gott in uns forschen zu lassen? Öffnen wir ihm die Tür oder muss Gott sie eintreten, wenn er uns mal was zeigen möchte? Ist es unser Wunsch, dass Gott uns verändert? Oder haben wir mehr Angst davor, möchten, dass alles so bleibt, wie es ist? Was wir gut finden, was schlechter natürlich nicht, was uns unangenehm ist. Aber sind wir bereit, wirklich Gott mal forschen zu lassen und mitzumachen und zu sagen, Herr, wie bin ich? Wie siehst du mich? Gibt es Tabus für Gott in ihrem Leben? Dinge, über die sie lieber nicht mit ihm sprechen? Ich habe jetzt einen Vorschlag. Ich bin gespannt, wie Sie das gleich finden. Wir sagen dann noch ein Wort hinterher, oder ich sage dann noch was kurz danach. Aber ich möchte Ihnen einfach mal diesen Vorschlag machen. Machen Sie sich doch mal einen Wochenplan, so von Montag bis Sonntag, und schreiben Sie auf, was Sie tun. Vielleicht reicht es auch, über einen Terminkalender mal aufzuschlagen. Und reden Sie mal mit Gott durch, was da so alles vorkommt. Angefangen da, wann ich aufstehe, oder wie manche Leute sagen, wo man aufsteht, fängt damit an, wann man zu Bett geht. Was ich da tue, wie ich meine Zeit verbringe, wer wie viel Zeit in Anspruch nehmen kann, wer das Recht hat, mich zu stören und mich zu unterbrechen, wie viel Zeit ich innerhalb einer Woche für was nehme. Es war interessant für mich, als ich im Praktikum war und aufschlüsseln musste, wie viele Stunden in der Woche ich für was gebraucht habe. Manchmal läuft einem da kalt den Rücken runter. Es gibt Leute, so Statistikertypen, die rechnen durch, was man im Laufe seines Lebens so alles macht an Stunden. Ich habe jetzt keine Liste da. Aber stellen Sie sich den Gedanken mal vor, Sie würden am Ende so richtig feststellen, und da würde die Folie aufkommen auf dem Tageslichtprojekt, da werden Sie auf dem Sterbebett liegen und dann steht da 10% Fernsehen, 5% Zeitung, Romane, 1,5% Duschen, 40% lebensnotwendige Versorgung, Arbeit oder Überarbeitung. Wie würde das aussehen, wenn wir uns mal einen Gedanken machen, wie so ein Jahr aussieht? Und dann überlegen, Herr Jesus, ich möchte, dass du das mit mir durchgehst. Es geht jetzt nicht um Moralismus, sondern es geht ganz konkret darum, dass wir uns sowas vornehmen und sagen, Herr Jesus, jetzt bitte, sprich mal mit mir, red mal mit mir. Mach mir die Augen auf für das, wie du mein Leben siehst. Bist du wirklich Herr? Vielleicht merken wir dann, dass der Chef, ohne dass wir wirklich was dagegen tun, uns locker 10 Stunden mehr oder 15 Stunden mehr die Woche nehmen darf, als eigentlich im Vertrag steht. Das ist ja heute so, oder? Dass wer weiß, wer uns alles unterbrechen darf, wenn wir mit der Familie einen Termin haben. Darf Gott uns unterbrechen? Welcher Anruf ist eigentlich wichtig genug, um uns irgendwo wegzuholen? Zum Beispiel vom Gebet. Es geht, wie gesagt, nicht darum, dass wir jetzt irgendeinen moralischen kriegen und denken, jetzt müssen wir mal alles aufschlüsseln, jetzt kriege ich die Prozente von der Bibel, wie, was, wie lange zu tun ist. Es geht nur darum, dass wir oder ob wir bereit sind, wirklich mit Gott darüber nachzudenken, wie unser Leben aussieht. Ob wir mit David reden können, Herr, erforsche mich. Und das, ob wir ihm die Chance dazu geben. Ist das nicht überspannt, wenn man das so macht?
sich doch ein bisschen übertrieben. Also nachrechnet. Ist es nicht sehr unangenehm und gar überhaupt unchristlich, vielleicht sogar Druck auszuüben? Wie viel Zeit nehmen Sie sich für den Tempel Gottes? Im 1. Korinther lesen wir: Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden, verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Wir können das ausdehnen. Wir sollen Gott mit unserem ganzen Leben verherrlichen. Wir sind erkauft von ihm mit seinem Leben. Und Sie, wenn Sie Christ sind, sind ein Tempel Gottes. Im Alten Testament hat Gott dem Volk Israel mal vorgeworfen, ihr tefelt eure Häuser, macht euch zu Hause gemütlich und habt keine Zeit für meinen Tempel. Wie viel Zeit nehmen wir uns heute für den Tempel Gottes, für die Reinlichkeit von Gottes Tempel im Verhältnis zu dem Zuhause, das wir haben? Wie viel Zeit investieren wir? In den letzten Wochen war ich mal auf einem Neubaugrundstück, wo so allerlei frische Häuser standen und so viele daran arbeiteten. Haben Sie das mal so miterlebt, wie das dazu geht? Wenn Sie herausfinden möchten, was Leute bereit sind zu tun, um sich was Gemütliches zu Hause zu schaffen, dann gehen Sie mal Freitagabends oder Freitagnachmittags ab 2 Uhr auf so ein Gebiet, wo neue Häuser gebaut werden. Und sehen mal zu, wie die Privatleute nach der Arbeit noch antanzen können. Und wie lange das geht, wenn es bis 10 Uhr hell ist. Und seien Sie Samstagmorgen mal um 6 wieder da und gucken Sie, wann die ersten wieder erscheinen. Vielleicht bleiben Sie Samstagabends bis 11 oder 12, je nachdem wie lange es hell ist, um die letzten gehen zu sehen. Was man nicht alles für Zeit aufbringen kann, um an dem eigenen Schloss zu arbeiten. My home is my castle. Das, was wir nicht alles tun können. Oder wie man zu Hause darauf bedacht ist, dass es ordentlich ist und dass man putzt. Und wie viele Stunden am Tag dabei draufgehen, dass man sich selbst sauber hält, äußerlich. Und sich verschönert vielleicht noch. Manche können auch dafür Stunden aufbringen. Dass alles hübsch und ordentlich und reinlich ist. Wie wichtig ist uns unser Herr? Sind wir bereit, Zeit zu investieren, um mit ihm mal durchs Haus zu laufen und die Kammern durchzugehen und uns sagen zu lassen, hier gehören mal neue Tapeten rein? Oder da sollte man mal kräftig kehren. Da muss man auf jeden Fall mal nass wischen. Und da muss das Parkett abgeschliffen werden. Vielleicht muss die eine oder andere Mauer eingerissen werden. Es geht um die Herrschaft Gottes. Und das sind jetzt keine Floskeln, die wir hier bedenken. Weil wir in dieser Welt leben und Gott auch sagt, dass wir in dieser Welt leben, haben wir den Kopf meistens voll mit den Dingen, die wir vor uns sehen. Aber es ist wichtig, dass wir das sehen, was Gott uns sehen lassen will. Dass wir zur Ruhe kommen. Mir fiel zu Hause das Beispiel ein mit einem Fotoapparat. Wenn Gott uns ein Bild geben will von dem, wie er uns sieht, dann sind wir manchmal so in Aufregung und schon dabei, das Nächste zu tun, dass das Ganze verwackelt. Und wir wissen gar nicht mehr, was war. Wir nehmen uns nicht die Zeit, mal stillzuhalten, wie beim Foto machen und zu sagen, jetzt bin ich mal ruhig und hopp nicht durch die Gegend, um diesen Schuss zu machen. Nehmen wir uns die Ruhe, um mit Gott Bilder zu machen von unserem Leben, seine Perspektive zu gewinnen. Wenn wir beten wollen, wie Jesus uns das gelehrt hat, und wir beten wollen, dein Reich komme, dann sollten wir uns neu fragen, wünsche ich mir eigentlich, dass Gott seine Herrschaft anbrechen lässt, ganz offensichtlich? Dann sollten wir uns fragen, für wen wir beten, der noch mit unter diese Herrschaft kommt. Dann sollten wir uns ganz besonders fragen, wo möchte Gott sein Reich bei mir ausbreiten? Gibt es das eine oder andere? Können wir uns für Gott mal nähern, um zu fragen, oder müht man sich nur um das Nebensächliche? Ist Gott wichtig genug, dass wir uns Zeit nehmen für ihn, ohne dass uns jemand stört? Oder rennen wir beim ersten Fax oder Telefon gleich wieder los? Man kann das wieder mal nicht so gut in Worte fassen, aber ich wünsche uns das, dass wir lernen, die Realität so zu sehen, wie Gott sie sieht. Das Wichtige wirklich wichtig zu nehmen. Und dass wir bereit sind, wirklich Gott Herr sein zu lassen. Nicht nur zu ihm als Herrn zu beten. Wenn das was bringen soll, dass wir uns darüber Gedanken machen, wenn das wirklich effektiv sein soll, dann ist die Frage, wie wir jetzt damit umgehen. Sind Sie bereit, sich tatsächlich mal Ihren Terminkalender vorzunehmen? Vielleicht mal am Tag des Herrn, mit dem Herrn darüber zu sprechen? Wir wollen miteinander beten und ich bitte Sie dazu aufzustehen. Jesus, du selbst weißt am besten, wie oft wir diese Worte schon gebetet haben, dass dein Reich kommen möge, dass du die Königsherrschaft ausbreitest. Jesus, ich möchte dich darum bitten, dass du uns mit diesen Worten nicht loslässt, dass wir nicht bereit sind, einfach nur drei Worte zu sagen und viel dabei zu denken oder wenig, sondern dass wir lernen wirklich von dir, wie wir beten sollen. Dass das in unser Gebet hineinkommt, dass wir ehrlich darum bitten, dass du wiederkommst, dass du uns dahin bringst, dass wir das ehrlich tun können, dass du uns neue Einstellungen schenkst, wo das nötig ist und eine neue Perspektive für das, was wirklich gut ist und wünschenswert. Ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, auch zu sehen, für wen wir beten, dass er dich kennenlernt und dass wir da nicht loslassen. Wir bitten dich darum, dass du mehr und mehr deine Herrschaft ausbreitest. Wir wissen, dass dein Reich nicht von dieser Welt ist, wie du gesagt hast. Dass es jetzt nicht darum besteht, dass du irgendwo einen neuen Staat, einen Gottesstaat aufmachst. Sondern, dass das erst dann geschieht, wenn du wiederkommst, um alles in deine Hand zu nehmen. Herr, wir freuen uns auf diesen Augenblick und wir bitten dich darum, dass du schenkst, dass wir mehr und mehr unser Leben unter deine Herrschaft stellen. Bitte schenk da, dass wir bereit sind, uns Zeit zu nehmen und mit dir nachzudenken, mit dir darüber zu sprechen. Nicht irgendwie eine Moralität aufbauen oder eine Gesetzlichkeit, sondern weil wir wissen, dass du das Beste für uns willst, dass du unser Leben am besten leiten kannst, dass wir bereit sind, auf dich zu hören. Danke, Jesus, dass das für uns Anlass zur Freude sein darf, und nicht zur Resignation, weil jetzt alle unsere Wünsche aufgegeben werden müssten. Danke, dass du es gut mit uns meinst, dass wir als deine Kinder wissen dürfen, dass du das Beste für uns tust. Danke, Herr, dass du bereit bist, unser Leben zu beherrschen. Und hilf uns, über diese Hindernisse zu kommen, wo wir gefühlsmäßig einfach Blockaden haben, dich Herr sein zu lassen. Danke, dass du gnädig und barmherzig mit uns umgehst. Wir bitten dich darum, dass du uns veränderst. Amen.